She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Servus und hallo, zurück zu einer neuen Folge She Happens. Heute mit einem speziellen Gast, den ich eigentlich schon lange eingeladen habe, oder vielleicht hat er sich auch selber eingeladen.
Peking 2022.
Ja, genau. Er kann sich daran erinnern. Ja, die Rede ist von Langläufer und ehemaligen Kombinierer Mika Vermeulen.
Ja, grüß euch. Danke, dass er endlich einmal hingehauen hat.
Ja, stimmt. Und natürlich nicht zu vergessen, wenn ich immer Einleitung mache, dann läuft das alles ein bisschen anders ab. Deswegen natürlich auch dabei Corinna Horn.
Hi, servus.
Und heute müssen wir Moritz entschuldigen, weil er ist jetzt leider kürzlich erkrankt und kann deswegen leider nicht dabei sein. Aber ich glaube, wir kriegen das zu dritt ganz gut hin, weil mit Mika gibt es, glaube ich, immer viel zu bereden, weil er betreibt auch selber einen Podcast, aber für den machen wir später vielleicht noch ein bisschen Werbung.
Werbung ist gut. Hey, jetzt wollen wir Sachen bereden müssen, gell? Heute war ich langlaufen im Regen draußen und dann ist mir so eingefallen, und habe mir gedacht, warte, mein Podcast mit Vinzi, Park City 2017, Junioren-WM. Da bist du in der letzten Runde blau gegangen, da habe ich dich eingeholt und dann habe ich mir gedacht, also eigentlich, wenn ich jetzt Kombinierer gewesen wäre, wäre ich auch Olympiasieger.
Ja. So einfach ist es, ja. Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern. 2017 Park City, ja, da war ich krank davor und dann hat mir die Höhe ist mir nicht so gut bekommen da. Und ja, da bin ich sauber krachen gegangen. Ich habe es mir sogar auch aufgeschrieben, dass ich das auf jeden Fall ansprechen muss. Du warst ja Kombinierer und bist 2 Jahre jünger wie ich und warst dann bei der JWM, bei meiner letzten JWM und warst du auch schon am Start und hast dann sogar eine Medaille geholt. In dem Rennen sogar, oder?
Ja, Silber. Silber. Hinterm Arthur Mekiaho.
Ja, genau. Das
ist Wer ist der Dritte geworden? Ein Deutscher, glaube ich.
Martin Hahn.
Ja, genau, der Martin Hahn.
Ja, alle drei jetzt nicht mehr so oft im Kombinationsweltcup unterwegs.
Hat nicht der Martin Hahn auch aufgehört?
Der hat auch aufgehört, ja.
War ein erfolgreiches Podium damals.
Ja. Ja, bei uns hat das ja die Medaille, die JWM-Medaille bedeutet bei uns in der Sportart, ja, dass man bis zur nächsten JWM einen Startplatz hat im Weltcup. Und den hast du ja dann auch gehabt, aber so richtig genossen hast du nicht damals.
Also wenn man in Rucka am Sonntag, nachdem dass man sich 3-mal nicht qualifiziert hat für einen Bewerb, alleine im Bett liegend Bier trinkend, wenn man das genossen nennen will, dann schon, aber siehst nicht wirklich, nein. Nein, wirklich, da sind die leider einfach zu gut Ski gesprungen.
Das war eh noch die Zeit, wo es bei uns noch eine Quali gab, gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr. Mittlerweile,
das ist ja auch Schiebung, oder? Habe ich aufgehört und dann hören die auf mit der Quali. Das
ohne Quali und Compact jetzt, also ja.
Comeback
fürs Compact.
Ja, oder vielleicht auch nicht. Huh?
Mika, wäre das was für dich, das Compact Race? Oder der Massenstart?
Na, Massenstart ist sinnlos. Mhm. Massenstart ist sinnlos, weil im Endeffekt da kannst du auch vorne weglaufen, aber ja, da reißt nie so große Lücken auf, oder? Und das ist ja in Wahrheit ein reiner Skisprungbewerb. Das war, bevor das der Vinzi Skispringen hat können, war das auch nichts für ihn.
Da ist was dran.
Ja, und ich mag es immer noch nicht so, ist das jetzt wirklich nicht. Also,
ja, was bist du in OTP? Zweiter war nicht, was?
Dritter bin ich geworden.
Dritter.
Mhm.
Sehr Wahnsinn. Das muss man jetzt eigentlich erklären. Wie lernt man Skispringen? Wie geht das?
Ja, das ist die Frage. Das haben mich jetzt schon einige gefragt. Aber ja, ich bin ja die Jahre davor auch schon immer ganz gut gesprungen, aber halt immer nur teilweise.
Ja.
Und dann wieder mal sehr schlecht. Aber ja, man muss, bei mir war es so, dass ich war in dem Jahr davor einfach so richtig schlecht im Skispringen und dann habe ich gewusst, okay, jetzt muss ich doch mal nochmal das Ganze neu überlegen und mein Setup neu aufstellen und einfach, das neu, alles ein bisschen neu angehen, und das hat wohl gut, ganz gut funktioniert.
Ja, aber hast du im Training dann ausgeändert beim Springen oder einfach wurscht, neue Ski und dann geht's schon?
Ja, nee, sowas nicht. Vom Training her habe ich jetzt nicht viel geändert, aber einfach neuer Ski oder auch verschiedene neue Ski und Bindung, Schuh, Keil, ich habe eigentlich alles auf den Kopf gestellt.
Ja.
Und dann war das so ein, ja, so Schritt für Schritt. Das eine hat funktioniert und dann wird die Technik auch ein bisschen besser, und so habe ich einfach mein Setup immer verbessert und gleichzeitig auch meine Sprünge, und ja, das, jetzt bin ich da eben rausgekommen, wo ich jetzt gerade stehe im Springen. Aber weiß nicht, ein Geheimrezept ist das auch nicht so richtig, erklären kann ich es auch nicht.
Skispringen ist aber komisch.
Ja, aber, das kann ich nur bestätigen.
Aber Mika, was ich mich ja gefragt habe, du bist 2017 Junioren Vize-Weltmeister geworden und Junioren-Weltmeister mit dem Team, 2018 dann wieder die Goldmedaille mit der Mannschaft. Warum der Wechsel zum Langlauf?
Mehrere Gründe. Aber ich bin zu meiner Juniorenzeit auch relativ viel mit dem Radl gefahren, also auf der Straße. Jetzt nicht irgendwie wild gut oder so, aber das hat mir halt einfach immer taugt. Und beim Skispringen, das war dann irgendwann einfach so frustrierend, weil ich bin ja, wie ich es jetzt gerade gesagt, das Jahr dann immer im Weltcup gewesen. Oder immer, ist gut gesagt. Ich habe, glaube ich, zweimal dann wirklich die Chance gekriegt, dass ich fahre. Und mich dann nie qualifiziert, auch nicht. Und dann war es halt einfach schon so offensichtlich, ja, wenn du im Weltcup da vorne dabei sein willst, musst du halt wahnsinnig gut Skispringen einfach auch. Und da hätte ich viel investieren müssen und viel Gas geben müssen. Und das hat mich halt einfach, ja, nicht gereizt. Das, keine Ahnung, Langlaufen ist super, das will ich wirklich gerne, aber die Skispringer, ich habe das nie gern da. Ich bin irgendwann in der Kombi, jetzt blöd gesagt, aus Zufall halbwegs gut geworden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt, wenn du schon da bist, musst du schon weitermachen. Aber ja, da war dann einfach der Punkt, da habe ich mir gedacht, nein, ich tue gerne Radl fahren. Und in der Kombi waren wir bei uns damals in Österreich, oder ist man, glaube ich, generell überall immer noch extrem auf ein Team angewiesen, weil man immer zu den Skisprungschanzen muss und du brauchst immer einen Trainer überall dabei. Und ich bin doch wahrscheinlich eher Einzelgänger jetzt im Sport, als wie ein wahnsinniger Teamplayer. Und ja, dann habe ich auch für mich gesagt, das macht wenig Sinn. Das ist keine Ahnung, es könnte schon funktionieren irgendwann. Aber ob ich von dem dann glücklich wäre, ist dann die andere Frage. Und ich muss sagen, ich habe noch keinen einzigen Tag bereut.
Ja, wenn man jetzt die Ergebnisse anschaut, kann man das natürlich verstehen, aber die Ergebnisse sind ja jetzt nicht gleich sofort kommen. Aber was mich nur interessieren wird, du hast gerade beim Radsport mal angesprochen, ich habe das jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber da war irgendwie, bist du auch dann eine Zeit lang auch noch so, ich weiß nicht, ob das so halb professionell war, aber in irgendeinem Team bist du dann noch Rad gefahren, auch, oder?
Ja, das war so ein Continental-Team, also da, ja, im Radsport sagt man dann Semi-Profi. Aber das hat jetzt nicht, ja, wahnsinnig viel hergemacht. Also das hört sich natürlich lustig an, aber im Endeffekt war ich einfach schlecht. Ja, ich habe auch nicht so viel trainiert damals, weil ich noch Kombinierer war. Und ich sage mal, ein 18-jähriger Radlfahrer trainiert halt gleich mal seine 1000 Stunden, wovon 995 am Rad. Und wenn du dann halt als Kombinierer herkommst mit, keine Ahnung, 480 Stunden, wovon 200 am Radl, ist es halt nicht so einfach. Also das war jetzt nicht so, dass das wahnsinnig erfolgreich war, aber ja, ich habe das einfach gern gemacht und da habe ich mal die Möglichkeit gehabt, auch ein Jahr für so ein Team fahren, und dann habe ich das wahrgenommen.
Wie groß war denn dann dieser Wechsel zum Langlauf für dich? Also wie war das auf einmal nur noch, also quasi nur noch Langlauf trainieren zu müssen, weil der Umfang ist ja dann schon ein ganz anderer.
Ja, der Umfang ist zwar anderer, aber der Aufwand nicht. Weil als Kombinierer, wenn man trainiert vielleicht in Stunden, dann schon einiges weniger, aber du bist ja auf der Skisprungschanzen und du bist ja in der Kraftkammer, wo du mit dem die ganze Zeit beschäftigt bist, oder auch das ganze Dehnen, das ist ja auch ein wahnsinniger Aufwand die ganze Zeit. Also ich würde sogar sagen, dass der Aufwand für mich als Kombinierer größer war. Mhm. Weil du musst so oft eigentlich wegfahren, gerade im Winter sind die Chancen fast nirgends präpariert und dann fährt man eigentlich wieder mal schnell ein, zwei Tage nach Planitzer runter. Und als Longlifer trainierst du halt, ja, wo du halt gerade bist. Es ist wurscht, ich sage mal, im blödesten Fall 3 Stunden laufen gehen kannst du eigentlich überall machen. Also der Trainingsumfang ist schon deutlich auf. Immer, wie gesagt, damals habe ich glaube ich so 450 Stunden oder so trainiert und dann gleich im ersten Longlifer-Jahr habe ich glaube ich gleich 800 trainiert. Hm. Also fast verdoppelt. Aber der Trainingsaufwand war ja vielleicht gleich, vielleicht weniger, auf jeden Fall für mich deutlich entspannter.
Einfacher ist es, das Training als Langläufer?
Ja, nein, was heißt einfacher, entspannter? Also es gibt halt weniger Variablen, oder? Weil gerade, ja.
Ja, man so kann halt, man kann sich einen Plan aufstellen und kann den leichter durchziehen, wie jetzt als Kombinierer. Da kann man immer, man kann im Skispringen natürlich sagen, man macht Anzahl Sprünge, aber dass sich das besser macht, die Wahrscheinlichkeit ist halt gering.
Ja, und der Vorteil ist halt auch, wenn du aus dem Background kommst vor der Kombi, dann ist halt die Chance, dass du irgendwo gleich hinkommst und im Übertraining bist, relativ gering. Also es ist eigentlich auch die Herangehensweise relativ einfach, okay, du musst halt mehr trainieren und du musst halt härter trainieren, weil du musst halt auch nie frisch sein zum Skispringen. Wobei bei der Kombi ist dann immer gleich wieder so, mal jetzt, keine Ahnung, jetzt war ich 2,5 Stunden trainieren und spürst schon ein bisschen in die Haxen und am Nachmittag sollte die Skispringer gehen. Wo das dann vielleicht vor der Ansteuerung dann schon wieder schwieriger ist. Weil so, ja, und im Endeffekt, die Skispringer, das hat blöd gesagt, das hat mich einfach angezipft. Da stehst du immer draußen und das müsst ihr euch vorstellen. Jedes Mal bin ich da raufgefahren, gell? Jeden Training, jeden Wettkampf und du denkst dir jetzt mal im Lift, boah, geil, so. Weil da jetzt liege ich unten auf der Sturzlinie gleich, gell? Und dann fährst du auf und du springst weg, zack, 70 Meter, denkst du, ja, super, geil. Also, denkst du, heute nur 2 Minuten 30 Rückstand, ja, ist eh okay.
Dann hat es an der Einstellung auf jeden Fall schon mal nicht gelegen eigentlich.
Nein, eine Einstellung vor dem Sprung nicht, aber eine ganze Einstellung umspringen herum schon, auf jeden Fall. Ich habe für das einfach nie brennt. Das ja, muss ich auch so ehrlich sagen. Und das, was ich mir am allermeisten anzipft hat, muss ich auch sagen, die Scheißesserei. Wenn du ein Kind bist und du hast einen Hunger, dann musst du essen. Das ist ganz einfach. Und ich war immer ein bisschen schwer bei den Kombinierern und dann wurscht war und dann auch das nicht essen, auch da nicht essen. Und dann gehst du die Longlifer und trainierst einfach mehr wie das Doppelte, oder ich damals. Und dann heißt es auf einmal, schaust du, dass du nicht nur gehst. Du hast nur gegessen.
Ja, aber du bist ja jetzt immer noch nicht gerade, also du siehst jetzt nicht gerade aus, als hättest du zu viel jetzt drauf oder deutlich mehr als wie du Kombinierer warst.
Na, mittlerweile ist es eigentlich wieder fast ähnlich, aber ja, ich habe damals eine Entwicklung auch durchgemacht, weil keine Ahnung, ich habe zum Beispiel Kombinieren aufgehört und dann habe ich gesagt, so, ich schaue jetzt nie wieder auf, was ist. Und dann habe ich gesagt, so, ich gehe nie wieder dehnen. Und das habe ich dann auch brav so 3, 4 Jahre gemacht oder 5 Jahre gemacht. Und dann nach der Saison 2023 habe ich auf einmal 72 Kilo auf der Waage gehabt und dann laufst du auf und denkst, ganz so einfach geht das eigentlich nicht mit 72 Kilo. Und dann habe ich da auch wieder mehr Schauen angefangen. Aber es wird dann natürlich auch immer professioneller, umso besser, dass man wird. Und da muss man auch wieder auf das schauen und vor allem auf was man isst. Aber so jetzt wirklich auf die Mengen, dass es eher zu viel ist, was man isst, das bei den Kombinierern oft ist, das ist jetzt Gott sei Dank nicht so. Sondern jetzt ist es eher oft so, dass man, keine Ahnung, wenn man es richtiger isst, eigentlich oft zu wenig isst.
Das ist aber ein Thema in der Kombination, das geht nicht allen gleich. Also wir müssen ja nicht so hungern wie die Springer.
Ja.
Und ich glaube, da haben manche mehr Probleme, manche weniger. Also ich habe da jetzt nicht so das große Problem. Ich weiß schon, was für Stellschrauben ich drehen muss, dass ich meine 2-3 Kilo dann wieder runterkriege. Aber das sind eigentlich, wenn man es anschaut, im Radsport kriegen sie es ja auch hin. Und ja. Die sind dann vom BMI ja schon einmal deutlich niedriger wie wir.
Ja, weil die trainieren halt, keine Ahnung, wenn du halt jeden Tag 6 Stunden am Radl fährst und du verbrennst halt jeden Tag 7000 Kalorien, dann hast du halt trotzdem einen anderen Intake, wie wenn du, mal Skispringer ist schwierig mental und für den Kopf und man ist ja die ganze Zeit beschäftigt, aber du verbrennst ja in Wahrheit wenig bis keine Kalorien. Also ob du jetzt einen Umsatz hast von 3000 Kalorien am Tag oder von 7000 Kalorien am Tag, hat dann beim Intake schon wieder
ja, einen klar. Unterschied.
Jetzt muss man ja sagen, bist du im Langlauf mittlerweile wirklich in der Weltspitze angekommen. Letzten Winter hast du deinen ersten Podestplatz gefeiert in Canmore. Dieses Jahr hast du im Januar bei der Tour de Ski österreichische Langlaufgeschichte geschrieben, indem du Zweiter in der Gesamtwertung geworden bist. Wie hat sich dieser Erfolg für dich angefühlt oder wie geht es dir immer noch damit?
Ja, irgendwo habe ich halt eine Zufriedenheit oder eine Genugtuung, aber auf der anderen Seite mehr Anspann eigentlich noch, weil das Ziel ist ja noch nicht erreicht. Ich kann mich noch nicht so wie der Winzi Olympiasieger nennen, würde ich auch gerne machen. Und von dem her wird eigentlich der Hunger eher größer, weil man sagt, okay, es ist möglich und du bist auch da vorne dabei und das, was die kennen, das kann ich eigentlich auch. Also, ja, es ist jetzt noch nicht so, dass die Ziele erreicht sind. Und von dem her, wo man Ziele hat, dann will man besser werden und will man arbeiten. Ja, ich glaube, das geht, glaube ich, den meisten Sportlern relativ gleich.
Wenn du sagst, nächste Ziele, dann ist das wahrscheinlich ein Weltcupsieg, oder?
Ja, also generell halt einfach irgendein Rennen gewinnen auf dem höchsten Niveau. Wenn es ein Weltcup ist, ist super. Wenn es die WM in Trondheim ist, ist es mir egal. Aber ja, am Ende vom Tag, das war halt schon einmal eine Umstellung, auch bei den Kombinierern damals im Alpencup oder so, da war das ja jetzt, ich will jetzt nicht sagen leicht, aber das war, da sind die Siege halt relativ einfach gekommen. Und ich glaube, dass ich seit bei den Kombinierern damals, glaube ich, noch nie ein Rennen gewonnen habe. Also, ja, wo ich einen Austria Cup vielleicht einmal. Aber ja, wenn man das als Kind eigentlich immer gewöhnt ist, also gewohnt ist, dass man immer gewinnt und immer überall am Podium steht und dann stehst du einmal, keine Ahnung, seit 6 Jahren zweimal am Podium, dann ja, ist, glaube ich, wo der Weg hingeht, so auch relativ eindeutig, weil wir haben angefangen, weil wir gern gewinnen wollten und das ist heute nicht anders.
Und wo bist du jetzt eigentlich gerade?
Sitze in meinem Wohnzimmer in Lillehammer. Bist du schon in Trondheim?
Nein, ich fliege morgen.
Ja.
Und du?
Ich fahre am Mittwoch.
Ah, okay. Ja, weil das ist auch noch ein Thema, was natürlich viele interessiert oder was mich auch interessiert. Du hast ja dann, also das ging für mich dann alles ziemlich schnell. Du warst dann erst, hast noch einen Radladen in Ramsau aufgemacht, wenn ich das richtig irgendwie mitbekommen habe, oder? Und dann bist du nach Lillehammer gezogen.
Ja, war vielleicht also jetzt geschäftstechnisch erklär nicht die beste Idee jemals.
Eröffnen und dann abhauen, also ja. Hat man die Arbeit schon nicht selber.
Na ja, und dann ist das Geschäft war jetzt nicht nur von Erfolg gekrönt, muss man dazu sagen. aber ja, das, keine Ahnung, das war eine extrem turbulente Zeit damals, weil ich habe eigentlich beim Kombinieren aufgehört. Und das klingt jetzt blöd, wenn man das so sagt, aber keine Ahnung, wenn du jetzt 17 oder 18 bist, dann fühlt sich das halt so an, gerade in Österreich in der Kombination, das ist dann auch relativ hoch angesehen eigentlich, das schauen die Leute gern. Du hast eigentlich jetzt, blöd gesagt, die Welt zu Füßen, weil du bist da relativ erfolgreich und es gibt jetzt nicht 10 in dem Land, die was da besser sind wie du. Dann höre ich auf, fangst noch zum Langlaufen und das ist das erste Jahr eigentlich super gegangen. Und dann darfst du sogar zur WM fahren und dann auf einmal gibt es kein Team mehr, gibt es gar nicht, weil auf einmal zwei so Vollidioten glauben, sie müssen halt da betrügen. Und dann bist du 19 Jahre und dann hast du halt innerhalb von einem Jahr von, hey, ich lebe von dem, ich verdiene mein Geld mit dem, auf, ja, das ist eigentlich ein reines Hobby. Weil das war es dann das Jahr danach. Da, weißt du, da war dann keine finanzielle Unterstützung von irgendwo, da war jetzt im Verband auch nicht wirklich was geregelt bis Mitte, Ende Sommer. Und das, was dann geregelt war eher Medium, sagen wir mal so.
Nur kurz zur Einordnung, das war der Dopingfall bei der WM 2019 in Seefeld.
Ja, genau. Also da war eigentlich, das war so am 25. Februar, bin ich noch am Tisch gesessen mit Trond Nystad, der war damals bei uns im Team, Trainer, also Koordinator eigentlich war, und mit dem Gandler, der war damals der Chef war, und dann, ich hätte fürs Jahr drauf auch wieder so einen Vertrag gehabt bei so einem Elite-Team im Radfahren, und dann haben die so gesagt, so ja, war schon gut, wenn du bei uns bei der Trainingsgruppe mittust, und da fahren wir viel um, dann fahren wir zum Blink und so und alles so Sachen, und dann haben wir gedacht, ja super, dann rufst bei dem Team an und sagst, ja, ich komm nicht. Dann sind die natürlich auch nicht extrem froh, weil es ist dann Ende Februar. Und zwei Tage nachdem, dass du es absagst, passiert auf einmal der Dopingfall und du hast nichts. Weil nach der WM, da ist ja, da ja bei uns ist auf einmal Geta Schröcksnadel, der Präsident vom Skiverband damals, mein bester Freund, geht ins Fernsehen und sagt einfach live ohne, ja, nein, Langlauf, das ist ohne Doping nicht möglich. Denkst du, gut, okay, und nach der WM sind alle entlassen, keiner hat mehr einen Job, es gibt kein Team, es gibt gar nichts. Und als Athlet stehst du da und, warte, jetzt kommt mein Hund gerade rein, Edi aus. und dann stehst du da und du hast gar nichts. Darum haben wir dann eigentlich das Radlgeschäft angefangen danach, ich und mein Bruder, weil ja, wir beide gerne Radl fahren da und das macht aber auch Freude mit den Arbeiten mit so Radl. Aber dann irgendwann, keine Ahnung, spätestens im Juni oder im Juli, dann denkst du halt irgendwann, ah ja, lass ich jetzt meine Zukunft beeinflussen, weil andere Idioten sind oder ziehst du es jetzt trotzdem durch? Und dann ist eigentlich da auch die Entscheidung gefallen, nein, ich höre jetzt sicher nicht auf, nur weil da jetzt der Scheiß war. Da kann ja eh nichts dafür. Es ist ja nicht mein Fehler, dass andere das verbocken. Aber dann ist halt auch die Frage, ja, wenn du das machst, wie machst du das? Willst du Weltspitze werden oder bist du zufrieden mit, ja, laufe ich halt einmal einen Kontinentalcup und dann okay. Aber das war für mich nie eine Option und dann da musst du halt einen Weg finden. Wie ist das möglich, dass man da an die Weltspitze kommt? Wo tun wir das? Und da war dann eigentlich der Trond Nystad wieder, der was in der Roms mein Nachbar ist, der was gesagt hat, nein, wenn du in Langlauf so erleben willst, wie er wirklich ist und eigentlich die schönen Seiten vom Sport erleben willst, dann musst du nach Norwegen. Und ja, da habe ich dann auch nicht lange diskutiert, dann bin ich da aufgezogen. Aber dann hast du halt ein Radlgeschäft daheim, wo keiner ist, der was arbeitet und ja, ist dann eher auf die Schiene pleite gegangen. aber ja, da ist einfach so viel passiert damals zu der Zeit und das Jahr, da ist man 18, 19 Jahre alt, da passiert ja in einem selber auch so viel, man weiß nicht wirklich, was will ich, was tue ich.
Aber mit dem Trond habe ich auch schon zusammen, oder der war bei uns auch schon mal als Techniktrainer ein paar Mal dabei. Guter Mann.
Ja, und dann kommt er immer her und dann erzählt er, die deutschen Kombinierer, das sind eh bemühte Jungs.
Stets bemüht.
So, das sind eh bemühte Jungs.
Aber ist das Langlaufleben in Norwegen dann auch so, wie du es dir vorgestellt hast?
Ja, ich glaube, das hat weniger noch mit dem Langlaufleben zum tun, wie generell einfach mit dem Sportleben. Sport genießt halt einen extrem hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Das ist jetzt nicht so wie bei uns in Österreich oder ich glaube in Deutschland ist es eigentlich, dass da relativ hoher Leistungsdruck eigentlich immer ist und nach der Schule jeder quasi Profi werden muss beim Bundesheer oder bei der Bundeswehr, bei euch oder beim Zoll oder Polizei, sondern da ist es eigentlich für die meisten Leute einfach ein Hobby und die machen das gern, die arbeiten, trainieren und laufen, rennen, wurscht ob das im Langlaufen ist, ob das im Trockenlaufen ist. Die sind einfach extrem sportbegeistert, haben dadurch so eine Breite, dass sie die Spitze dann automatisch ergibt. Und mir kommt ja schon oft vor, dass wenn man jetzt in Österreich zumindest mit Leuten redet und dann jetzt so 19, 20, 21 Jahre alt ist und du sagst, ey, ich bin Langläufer und ich bin Sportler, dann sagen die alle, Und das tust du dir an, das ist so, ist ja schon schwierig, schon heftig. Und wenn man halt in Norwegen damit die Leute jetzt sagen, ja, nein, ich bin Langläufer und so, dann sagst du, ah, so cool und ja, was ist da dein Ziel? Willst du mal zu wem? Oder was, also für die ist da quasi das Höchste, wo man mal einen Weltcup laufen darf.
Tja, aber in Norwegen nicht so leicht, ins Weltcup die zu kommen.
Nein, aber es ist ja nicht nur im Langlaufen, sondern das ist eigentlich, wenn man dann mit den jungen Kombinierer oder so redet, ist das das Gleiche. Da ist einfach generell einfach einmal da starten dürfen und da dabei sein dürfen, ist sowas Schönes und das ist für die einfach so wichtig. Ja, da ist ein Leistungsdruck ist da, weil er sich ergibt. Weil irgendwann, wenn du in das Team willst, gerade im Langlaufen in Norwegen, dann musst du gut genug sein, um einen Weltcup zu gewinnen, weil, ja, ich sage, das beste Beispiel ist der Ivar Tild Hermandersen, der hat 2 Weltcups gewonnen heuer, ist einmal im Podium und ist nicht bei der WM.
Ja, das ist natürlich heftig.
Ah, ist brutal. Aber die akzeptieren das auch.
Aber das ist ja, das geht mir auch so in Deutschland oder ich sehe es ja an unserem Team und generell bei unserem Sport, bei uns geht es immer nur um die Erfolge und,
ja,
und nicht darum, den Sport zu betreiben, weil es schön ist, den Sport zu betreiben. Es geht ja immer nur darum, okay, und was hast du schon gewonnen oder was ist dein Ziel, was willst du gewinnen? Also so ein Typ bin ich ja auch selber. Also ich mache das jetzt nicht nur, weil, also mir macht es riesen Spaß, aber ich mache es nicht nur, weil es mir riesen Spaß macht, sondern weil ich halt auch da eben auf dem Podium oben stehen will oder auch gewinnen will, so wie du auch willst. Mhm. Weil man das irgendwie gewohnt ist und das der Anspruch ist. Aber das kriegt man echt so mit in Norwegen, da geht es nicht so um das, man will erfolgreich sein, man will auf der größten Bühne sein und irgendwie dann auch Geld verdienen und es geht nur darum, okay, ich bin jetzt da dabei und es gibt auch so viele, so eine Breite, selbst eine Kombination, weil unterhalb von der Weltcup-Mannschaft wird in Norwegen eigentlich, glaube ich, in der Kombination gar nichts verdient.
Na. Also
bei uns hat man ja seine Absicherung über die Behörden, aber da macht man es halt einfach wirklich, weil es einem Spaß macht. Und das finde ich irgendwie richtig cool und ich glaube bei uns, wenn man aus der Behörde rausfliegt, dann machen es die wenigsten weiter und investieren das Geld.
Aber das ist das beste Beispiel, wenn du dann schaust, im Longlauf dann zum Beispiel, Mats William Jensen, der ist jetzt bei der WM, der hat sich qualifiziert, der darf da hinfahren, der ist im Team Elon Oslofjord. Ganz ehrlich, wenn man das Team Elon Oslofjord im Weltcup aufstellt, ist es wahrscheinlich das zweitbeste Weltcup-Team auf der Welt. Um im Team Elon sein zu dürfen, musst du mindestens so 30.000 Kronen zahlen, also 3.000 Euro circa, für Training, für Wachservice etc. Und dann sind aber Reisen nicht inkludiert. Also wenn du zum Beispiel zum Scandicup fährst, den musst du selber zahlen. Also da kostet einfach die so eine Saison irgendwo zwischen 5, also in Euros zwischen 5 und 20.000 Euro, dass du fahren darfst. Also da ist bei uns ist immer so, bei uns schimpft immer jeder über den Verband und schimpft immer jeder über die Infrastruktur und das zahlen sie nicht und da organisieren sie nichts mehr und hast gesehen, die müssen jetzt selber den Flug zahlen und alles so schlimm und der Lauf der WM ist einer der besten Longlifer auf der Welt und zahlt ein Geld dafür, dass er dabei sein darf. Natürlich wird er irgendwann, wenn er dann im Nationalteam ist und er wirklich viel gewinkt, kriegt er vom Verband dann seine Prämien und der verdient dann eh gut. Das ist, braucht man sich auch keine Illusion machen. Nur diese zweite Riege und alles drunter, die verdienen nichts, also wirklich nichts mit dem Sport. Die finanzieren sich das durch Arbeiten gehen oder durch Studieren in Norwegen oder generell eine gute Gesellschaft, einfach die was funktioniert, wo du als Student relativ leicht so Studentenkredite kriegst und so. Und ich glaube, dass 95% von allen Sportlern in Norwegen finanzieren sich ihre Karriere mit Studentenkredite.
Das ist schon krass.
Das ist brutal, ja.
Werbung an.
Du Coco.
Du Moritz.
Du bist ja, wenn man so ein bisschen auf Social Media guckt und so weiter und was du so für Snaps schickst etc., bist du ja viel am Langlaufen nach wie vor. Überall in der Weltgeschichte. Irgendwie Leutasch, Italien, verrückte Orte. Was mich zur Frage bringt. warum denn nicht eigentlich mal am schönsten Ort der Welt, warum nicht mal in Oberstdorf langlaufen, Coco?
Ich war tatsächlich schon in Oberstdorf langlaufen. Ich war mal mit dem Holzmann-Sebi auf der Dorfloipe langlaufen, im Langlaufzentrum, im Ried war ich auch schon. Und, Finzi, wie heißt es, wenn man aus dem Langlaufzentrum hinten ins Tal reinläuft?
Ja genau, da läuft man in die Birksau. Das ist auch wirklich eine meiner Lieblingsloipen. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Da ist man wirklich vom Ried aus, wo ja wirklich unsere Weltcup-Strecken sind, richtig, ja, da ist immer viel Betrieb auch mit Sportlern. Und da läuft man dann Richtung Birksau und man ist wirklich, wir sagen immer im Paradies. Da ist es so ruhig, da ist einfach dann einfach eine wunderschöne Landschaft und gar kein Trubel mehr. Und ja, das schätze ich da dran immer sehr.
Jetzt ist aber gerade ja, Finzi, wir hatten es auch schon davon, jetzt wird es aber gerade wieder ein bisschen wärmer. Was denn dann? Thema Dorfrunde und so weiter. Wird ja dann schwierig.
Die Dorfrunde natürlich, die ist nicht beschneit. Aber wir haben bei Tiefenbach das Rohrmoos. Das ist ein brutales Schneeloch. Also da geht es wirklich noch bis ganz lang in den Frühling rein und auch schon relativ früh Anfang Winter. Weil da, wenn man dahinter fährt mit dem Auto über die Mautstraße, da denkt man, man ist an einer anderen Welt. Es ist komplett, es hat immer 5 oder 6 Grad weniger und ja, da sind die Bedingungen immer super und das ist auch eine meiner Lieblingsloipen.
Also, wir können festhalten, egal bei welchen Bedingungen, es lohnt sich eigentlich immer in Oberstdorf langlaufen zu gehen. Muss ich auch mal wieder dringend tun, wenn ich nächstes Mal daheim bin. Nur vielleicht nicht mit euch beiden, das wird ein bisschen... Da mache ich mich ja komplett lächerlich. Aber geht's langlaufen in Oberstdorf.
Werbung aus.
Wie bist du denn am Anfang in Norwegen klargekommen? Also ich stelle mir das irgendwie gar nicht so einfach vor, auch gerade was so Organisation angeht. Also auch gerade irgendwie so eine Trainingsgruppe zu finden, bei der man mittrainieren kann.
Ich habe ein paar Leute kennt, die was einmal in die Romsa am Trainingskurs waren. Am Lehrgang. Und die haben da gewohnt, mit denen habe ich dann am Anfang ein paar Mal mittrainiert. Und das ist eigentlich dann ja fast vergleichbar wie jetzt einfach Hobby-Radl-Gruppen bei uns, oder? Da sind irgendwo in einem Ort in Oberstdorf wohnen, keine Ahnung, 10.000 Leute oder 5.000 Leute. Da fahren dann halt 100 Radl fahren und da gibt es halt dann 5 oder 10 Gruppen, die also zu dritt, zu viert, aber Freunde sind und Radfahren gehen. Und das ist da eigentlich relativ ähnlich, weil du bist ja dann doch oft an die gleichen Orte, du trainierst oft an die gleichen Orte und du lernst halt irgendwann Leute kennen und manche magst und andere magst nicht. Und mit denen, die was du magst, gehst du halt hier und da trainieren. Also das ist jetzt nicht so, dass da dann alles immer organisiert ist. Also ganz im Gegenteil, da ist eigentlich gar nichts organisiert. Da keine Ahnung, da gibt es so eine Facebook-Gruppen, Training Lillehammer Langrenn, also Langlauftraining Lillehammer und da, keine Ahnung, der schreibt halt 4-mal im Jahr irgendwer was ein, ja, wir machen ein Testrennen in Schuschen. Und dann kommst du da auf und dann kann es da passieren, dass da 2 Leute am Start stehen und es kann da passieren, dass da 70 Leute am Start stehen. Also das Krasseste, was ich da jemals miterlebt habe, war eigentlich einmal Elkhufstraining, also so Laufen mit Stöcke. Und da ist da so also klassische Strecken, da wo man immer raufläuft, Hafjell. Da hat einmal der Peter Schinster, da hat einmal hingeschrieben, ja, da Samstag, 8.30 Uhr, Treffpunkt, Parkplatz, jeder, der mit und will, tut mit. Und das war im ersten Jahr, wo ich da gewohnt habe. Und da bin ich da hingefahren und dann waren da halt, glaube ich, einfach 60 Leute. Gell? Und dann habe ich mir gedacht, ja, bin ich jetzt im falschen Film oder was tanten die? Dann redst du mal so mit dem Finster zu, was ist das da, was tut die Gruppen da, was tanten die? Nein, die dann alle mit, die sind alle da hergekommen zum Mittag und dann laufst du da mit 60 Leuten irgendwo Intervalle am Berg auf.
Das ist einfach geil.
Ist geil.
Ja.
Das kann man sich nicht vorstellen bei uns.
Nein, wirklich nicht. Bei uns ist ja immer irgendwie so, oder jeder weiß irgendwie was Besseres im Training und das, was ich mache, das ist ja besser wie das, was du machst und das kann man ja nicht zusammen tun und ich bin ja viel besser als du, ich kann ja nicht mit dir trainieren und da ist das halt egal. Das ist, ich habe dann einmal ein Jahr oder 2 Jahre mit den Briten mittrainiert und da ist ja, sag ich mal, James Klangnett, der Andrew Young und Andrew Musgrave Und da ist eigentlich in Masi, hast du eigentlich einen von den besten Distanzläufer auf der Welt und der Jimmy wird halt geregelt 70. Aber die trainieren halt dann trotzdem zusammen und bei den Intervallen geht es halt so, ja, der Jimmy beginnt halt immer Minuten bei jedem Intervall vor uns. Und so, dass du halt immer am Ende zusammen bist. Das ist eigentlich, ja, da. Sie sind relativ gut im Wege finden, die Norweger.
Und sonst so einfach das Leben da als abseits vom Training.
Ach, es bleibt, ist so cool,
bleibt nicht mehr viel übrig, aber.
Nein, es ist ja. Du hast eh den ganzen Tag nichts. Wenn du zweimal trainieren gehst, dann tust du eh zwischendurch nur rumliegen und viel tut man ja nicht. Außer im April. Im April dran die alle durch.
Da gibt es dann jeden Tag 100 Kilometer auf Langlaufski, oder?
Ja, 100 Kilometer auf Langlaufski und dann auch 100 Bier. Nein, das ist echt, weil die Norweger, die können ja nicht normal da, aber das ist generell so Skandinavier-mäßig, die können jetzt nicht dann ein Bier trinken oder so danach, sondern die zerstören sich halt dann geregelt einen Monat lang oder zwei Monate lang viermal in der Woche.
Ja, ich finde, man kennt ja immer so die Bilder, so alle in kurzer Hose und T-Shirt beim Langlaufen, irgendwie Sonnenbrand im Gesicht und dann danach irgendwie noch beim Waffelessen oder sowas.
Ja, und nach dem Waffelessen geht man dann aufs Bier über.
Genau.
Aber das ist auch, das ist Catfish, wenn die ganze Zeit in der kurzen Hosen da langlaufen gehen. Weil so am Anfang auch klappt man so cool und dann im April und dann ist voll schön warm und so. Und dann irgendwann geht er langlaufen und dann kämen da 15 Leute in kurzer Hosen daher. Hey, da hat es minus 5 Grad gehabt, da war es saukalt, der Wind war hart, gell? Aber die entscheiden sich halt einfach so, die Saison ist jetzt aus, ich werde jetzt braun und ich laufe ab heute in kurzer Hose.
Das ist einfach so das Spring-Skiing-Gefühl irgendwie.
Ja,
auch wenn dann ohne kein Spring ist.
Genau.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, wo ich mal in Sonjefjell war. Im Juni, das heißt ja nicht, dass es da immer warm ist. Also ich habe auch einmal in kurzer Hose trainiert, aber sonst, wenn es da halt nicht warm ist, dann macht es ja auch keinen Sinn. Aber da ging es auch ums Prinzip, alle Norweger in kurz.
Sonjefjell, kurze Hosen, fertig, da wird nicht diskutiert. Ja, aber es regnet.
Ja, und sprachlich bist du wahrscheinlich auch mittlerweile gut aufgestellt, oder?
Ja, mittlerweile geht es eigentlich ganz gut. Also am Anfang war es halt schon schwierig, weil die Norweger sind halt auch so, die lassen dich halt auch nicht so in einer Gruppe oder so, wenn du nicht Norwegisch redest. Also von dem her, da bist du nicht gezwungen, was ja auch irgendwo logisch ist, weil, keine Ahnung, wir in Österreich irgendwo in einer Gruppe sind und da ist immer einer mit dem, was man Englisch reden muss, ist irgendwie lästig. Also von dem her da, ja. Ich finde, das ist wurscht, wohin man auswandert. Spruch muss man lernen, das ist deren Kultur, das ist ja so wie die leben.
Ja, krass. Aber dann ist ja jetzt eigentlich die WM, die ansteht, ja eigentlich deine Heim-WM. Glaubst du, dass das Publikum dich auch so ein bisschen auf dem Schirm hat? Du bist ja jetzt mittlerweile schon bekannt für gute NRK-Interviews. War das Taktik, da mal ein bisschen für Aufsehen zu erregen, dass man dann, dass mehr Leute dich anfeuern in Trondheim?
Ja. Das war der einzige Grund, ich habe gedacht, das fängst du an zum Singen im Interview, weil dann feiern sie in Trondheim. aber Heim-WM nicht. Aber ich komme, glaube ich, relativ gut an in Norwegen. Und der Vorteil ist, die Norweger, die sind ja immer, die klagen immer ein bisschen viel, wir sind so gut im Langlaufen und wir wollen ja das gar nicht, dass die Norweger so gut sind. Von dem heißt es gut, wenn ein bisschen eine andere Flagge vielleicht auch vorne mitläuft, der andere Rennanzug. Und das mögen sie dann sowieso. Wurscht, ob das dann ich bin oder Musgrave oder ja, siehst du irgendwer. Friedrich Moch vielleicht.
Aber wie ist jetzt so sportlich dein Gefühl vor dieser WM? Wie waren da jetzt so die letzten Tage Vorbereitung?
Ja, die letzten Tage waren eigentlich eh ganz okay. Ich bin, keine Ahnung, ich bin seit November viermal krank gewesen.
Und dann habe ich
fast alle Weltcups zwischendurch immer gelaufen und da bleibt irgendwann die Zeit zum Trainieren halt weg. Also, keine Ahnung, ich mache mir jetzt keine Sorge, es wird schon gut sein. Aber so, dass ich jetzt sage, okay, dass nochmal 1% oder 2% besser ist wie bei den letzten Weltcups, da, das wäre eine Illusion, glaube ich. Also, ja, hoffen, dass die Ski um das besser gehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass der Wetterbericht, der sieht ja interessant aus, sage ich jetzt mal.
Da, wie sind eigentlich die Chancen dort? Ist die Wind anfällig?
Ja, sehr.
Cool.
Aber vom Wind her sieht es noch gar nicht so schlimm aus. Aber die ist schon relativ anfällig.
Ja. Also aber ist ja gute Chancen eigentlich. Magst du dir?
Ja, beide. Beide Chancen echt. Das ist schon richtig cool geworden. Mit den Langlaufstrecken habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau auseinandergesetzt.
Ja, ich glaube, ihr lauft es einmal, wo es glaube ich auf der großen springt, 2,5 Runde und dann die 50er Runde danach gleich.
Ja, das kann sein. Auf der großen ist auf jeden Fall die Strecke deutlich härter.
Ja.
Jetzt beim Compact, da laufen wir die 2,5er wie letztes Jahr im Weltcup, die ist, wo man über die Brücke ja rüberfährt, die ist nicht so hart leider.
Die ist einfach, aber die 50er Runde ist gut. Die konnte dir gut liegen eigentlich. Weil die ist viel so auf und ab und ja.
Ähnlich wie Ramsau oder wie?
Da
müsste man nur 1000 Meter draufpacken von der Höhe.
Ja, aber es ist schon, weil du läufst zum Start aus, dann ist gleich mal vorher ein langer Stieg. So links auf, wieder läuft man auf so einen kleinen Berg oder so eigentlich rauf. Und dann links runter, da läuft man in so eine Wiesen, da geht es immer dann auf, ab. Da sind ein paar Mal so Dinge. Und ja, weil der ist ja, das ist am Tag von uns am 50er, oder?
Am 8., ja, am vorletzten Tag.
Ja, das ist super. Da sind, also ich glaube, sie haben jetzt 100.000 Leute erwarten sie jetzt beim 50er.
Boah.
Das ist einiges, ja. Ja, und ich glaube, wir laufen dann irgendwie so davor. Also das machen sie manchmal dann schon so ganz gut, dass sie uns da hinlegen, wo die vielen Zuschauer da sind.
Ja, ja, ja. Aber ich glaube, wir laufen dann noch, weil ich glaube, wir starten um 11. Das heißt, wir werden um 1 im Ziel sein und dann werdet ihr gleich drauflaufen.
Ja, da sind so viele Betrunkene irgendwo im Wald. Ich glaube, die hauen mich alle ab.
Aber die kriegen halt nichts mehr mit. Die haben ja keine Ahnung, dass da schon neue Rennen ist.
Ja, ich bin ja schon öfters beim 50er in Oslo an dem Tag gelaufen. Entweder davor oder danach. Und das checken die ja. Viele checken das gar nicht, wer da jetzt vorbeiläuft.
Die haben nicht einmal beim Langlaufen eine Ahnung.
Ja. Aber das ist ja das. Ist ja das Phänomen von so einem Skifest, ob das jetzt die Vierschanzentournee in Oberstdorf ist, Biathlon in Ruhpolding oder Oberhof oder jetzt in Oslo. Das sind halt, die Leute gehen wegen der Veranstaltung hin und nicht wegen dem Sportereignis. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wenn dann so eine gute Stimmung ist, dann ist es so.
Ja, ist so. Ist so, nein, aber das wird... das wird obergeil in Trondheim, weil du hast ja die Stadionarena, wo glaube ich die große Tribüne, die ist glaube ich so für 25.000 Leute und die ist schon für jeden Tag ausverkauft. Und dann beim 50er läuft der da auf und da ist hinten dann so eine Wiese, da ist ja kein Eintritt auch nicht zum Zahlen. Also da haben sie einfach ein bisschen so Bars und so aufgestellt und da sind halt die ganzen eintrittfreien Zonen, also da werden halt nur junge Leute sein, die haben also, keine Ahnung, 18, 19, 20 sind und die werden sie da gut zerstören, sagen wir so.
Ja. Auf was für ein Rennen blickst du denn am meisten? Was ist dein, wo hast du dir die größten Chancen oder wo erhoffst du dir die größten Chancen?
Beim 50er in Wahrheit. Weil ich glaube beim 20er, jetzt, mein Gott, heute ist ja der Niskanen läuft nicht, der ist ja krank geworden. Und ohne Niskanen wird halt der Skiathlon, glaube ich, war schon schwierig, aber jetzt nicht so, dass ab dem ersten Meter Vollgas gelaufen wird. Weil der Ivo braucht halt das immer beim Skiathlon, dass er halt in dem klassischen Teil das voll zerreißt. Und das wird halt jetzt nicht passieren. Und dann ist halt die Gefahr groß, dass wenn wir beim Skating-Teil noch Gruppen sind mit 10, 15 Leuten, dann wird das auch ein Sprint mit 10, 15 Leuten, weil ja, die Skating-Runde, du hast ja vorher angesprochen, die ist relativ leicht. Da ist jetzt nicht so viel Höhenunterschied. Und die Stiege, die was sind, die liegen auch relativ günstig, eigentlich immer zum Mitlaufen. Also ich glaube, ja. Und wenn wir 15 Leute zusprinten, dann für das bin ich halt doch nur zu viel Kombinierer und nicht nur Jungläufer. Aber... ja, nein, von dem her, aber der 50er wird da wahrscheinlich die größte Chance werden, jetzt bei mir um die Medaille zu machen. er kommt auch auf den Rennverlauf drauf an, weil...
Ja klar, ja, da kann viel passieren.
Ja, und wenn jetzt, keine Ahnung, ich der Einzige bin, der was schnell laufen will, dann bringt es halt nichts. Dann tue ich außer mir selber weh, relativ wenig anrichten. Also du brauchst immer schon zwei, drei, vier Leute, die was davon überzeugt sind, dass Gas geben wird. Wird eher auf einen Deutschen auch drauf ankommen, weil der macht er. Für den wäre es auch nicht besser, wenn er nicht mit 10 Leuten zum Ziel fährt, weil dann wird er meistens nicht Erster oder Zweiter oder Dritter. Also schauen wir, das kommt halt dann auch viel drauf an, wie der in Form ist. Glaube ich, weil im Endeffekt, man muss ja ehrlich sein, es gibt nur vier Norweger. Also wer kann das Rennen hart machen? Das sind ich, der Friedrich, der Musgrave und der Fjordenre. Ja, und dann bist in Wahrheit eh schon.
Darf der Krüger nicht laufen?
Woher der Krüger, der ist bis jetzt, keine Ahnung, immer so grob nicht.
Und der Krüger in seiner Planitzerform.
Ja, und der Krüger bei seinen besten Rennen, musst du schauen, der macht relativ wenig Betrieb von vorne eigentlich. Der wartet so bis, keine Ahnung, bis zum letzten, die letzten vier Kilometer, letzten drei Kilometer, und dann macht er halt so eine Norweger-Attacke, dass er einfach, keine Ahnung, ein Zielsprint schon drei Kilometer vor dem Ziel anfängt. Aber das ist selten, dass der jetzt eigentlich so das ganze Rennen Betrieb macht.
Ja.
Aber Mika, deine Bilanz in diesem Winter ist ja eh echt stark, oder? Also ich glaube, das, also wenn ich richtig nachgeschaut habe, dein schlechtestes Ergebnis in einem Distanzrennen war ja ein 11. Platz in Toblach im Massenstart.
Ja, wäre vielleicht gescheiter, ich dachte mal 30. werden und dafür auch mal gewinnen.
Verstehe ich.
Nein, es ist ja, es ist konstant gut, aber konstant nicht gut genug. So ehrlich muss man auch sein.
Hm. Das kann ja noch kommen.
Ja.
Mit den Ski, die werden laufen ohne Ende. Unsere Atomic-Ski, die werden.
Hoffentlich geht der GNS. Ha?
Ja.
Oder du laufst fast immer GNS, das gibt's nicht.
Ich hatte ihn nicht gedacht vor der Saison, aber es ist einfach genial.
Wenn OTB bist du auch GNS gelaufen, gell?
Einmal ja, einmal nein.
Okay. Gewungen hast du mit ihm?
Beides.
Ah, ja.
War ja Samstag und Sonntag.
Ja gut, aber so warm bist, also bei Massenstart.
Wir haben ja Freitag, Samstag, Sonntag gehabt. Und Samstag und Sonntag habe ich ja beides mal gewonnen.
Siehst du. Schwierig, dass du aufpasst. Mitarbeitsminus.
Ja.
Wie blickst du denn generell auf die Konkurrenz in diesem Winter? Gibt es irgendwen, der dich total überrascht hat?
Ja, eigentlich. Ist ein bisschen. Es Duellfeeden. Der Friedrich hat mich negativ überrascht. Ich habe geglaubt, dass er besser ist. Ich habe geglaubt, dass der Friedrich eigentlich fast überall ein Podium laufen wird. Aber keine Ahnung. Aber jetzt für die Gurten, also vom Gurtsein her, ist eigentlich. Ja, gibt es wenig Überraschungen. Die Norweger reißen alles, so wie erwartet. Der Reh ist halt auch cool, oder dass der halt jetzt echt das schafft, ist immer im Weltcup sagen, dass er da gut dabei ist. Ist das halt der klassische NPC, der Non-Playable Character, der was irgendwo im Norwegen Cup rumläuft und halt einfach niemals irgendwen kennen wird. Aber es ist, gibt eigentlich wenig Überraschungen. Also im Distanz zumindest gibt es wenig Überraschungen. Bei den Damen gibt es eigentlich mehr Überraschungen. Weil wenn du da anschaust, wie gut eigentlich ein Karlsson dann ist und dann auf einmal sie entscheidet, nein, ich laufe keine Rennen mehr. Das ist schon eher überraschend. Ich sage einmal, das ist jetzt, wenn du so gut bist wie die Karlsson, ist das jetzt finanziell schon mutig, wenn man dann keine Rennen läuft, weil die gewinnt sie im Normalfall den Gesamtweltcup 10 von 10 Mal. Und dann geht sie halt mit, keine Ahnung, mit ihren Prämien und mit Preisgeld und allem drum und dann mit einer halben Mille mehr haben wie jetzt. Also das ist schon mutig, da alles dann auf die, wirklich nur auf die WM setzen. Man, sie wird es halt auch nicht brauchen. Also von dem her ist dann auch egal, aber ich glaube, das unterschätzt man da schon oft, wenn man die Norweger oder die Schweden anschaut, wenn die da so viel auslassen. Weißt du, das ist, keine Ahnung, wo du keine Rennen läufst, kannst du auch kein Geld verdienen. Und da sind schon viel bei den Damen, wo du denkst, ja,
das verstehe ich generell nicht, wieso man so viele Rennen auslässt. Es ist ja an sich auch ein gutes Training. Man muss ja nicht, wenn es so wäre, dann könnte man ja auch, also die trainieren ja im Training oft genauso hart mindestens.
Ja, ja.
Man muss sich ja nicht vorbereiten wie auf die Weltmeisterschaft für jeden Weltcup. Man kann ja vielleicht auch aus dem Training mal mitlaufen oder das, den Wettkampf als Training sehen, wie es im Radsport oft der Fall ist.
Ja, ich glaube, dass eigentlich sogar umdreht ist. Ich glaube nicht, dass es das Problem ist, dass es zu hart ist. Ich glaube, dass eben das Training härter ist und einfach so Rennwochen nicht hart genug sind. Weil, keine Ahnung, wenn du halt beim Weltcup an einem normalen Wochenende mit zwei Rennen laufst, dann hast du halt, keine Ahnung, eine Stunde intensive Belastungszeit wirklich. Und dann machst du halt am Mittwoch nochmal eine Vorbelastung, nochmal 40, 50 Minuten, dann hast du halt eine Stunde 50. Und wenn du jetzt eine normale Trainingswoche machst und du machst 4, 5, 6 Mal deine Intervalle, dann hast du halt, keine Ahnung, 4 Stunden intensive Belastungszeit. Was dann, ja, weißt dann auch nicht, wie viel das dann wirklich ausmacht, so in der Saison. Weil man sieht dann ja auch oft, dass so Leute, die so nochmal eine Trainingsphase machen, dass wenn die zurückkommen, dann sind die trotzdem oft mehr oder weniger auf einem ähnlichen Niveau, auf einem gleichen Niveau. Das ist jetzt nicht so, dass die Theresa zum Beispiel, die ist dann Ding nicht gelaufen, Konje oder Trainingsphase gemacht, kommt dann in Fall und zurück, ist super drauf, ist gut, aber ist ungefähr gleich gut wie vorher, weil ich sage, in Lerus macht sie ein Podium und in Fall wird sie dann im Klassisch, glaube ich, Fünfte. Also das ist jetzt auch nicht dann garantiert, dass man nach so einer Trainingsphase nochmal ein Niveau besser ist. Aber ich glaube, dass viele Leute dann halt einfach auch Angst haben, dass irgendwann, wenn da einfach das Training abgeht, da irgendwann die Form davonläuft. Was halt der Nachteil ist, ist viele Reisen, weil wir reisen halt schon wirklich viel. Und du sitzt immer im Flugzeug, gerade wenn du jetzt Skandinavier bist und immer heimfliegst, da ist einfach die Chance, dass du krank wirst, relativ groß. Und krank sein ist halt einfach ja, subideal.
Würdest du dann sagen, Wettkampf ist das beste Training, oder?
Nein. Also Wettkampf ist super, weil es ein Wettkampf ist und weil wir Wettkämpfer sind. Aber das beste Training ist sicher nicht. Aber es ist jetzt auch nicht, so, wie viele Leute tun. Es ist auch kein Gift. Also es macht die jetzt auch nicht viel schlechter. Es gibt ja nur Leute, die alles laufen und das Ganze ja gleich gut sein. Aber wenn man jetzt wählen müsste, was macht die besser? Dann wahrscheinlich Training macht die wahrscheinlich besser wie ein Wettkampf, glaube ich.
Ich muss sagen, ich finde halt immer, also der Hintergrundgedanke ist ja jetzt gerade, wenn man große Ereignisse im Winter hat, dass man halt eben da in Topform ist, aber es muss halt trotzdem immer erstmal aufgehen, oder?
Also, ja, das ist ja das. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel die Karlsson, wenn du dir anschaust, ja. Wenn du jetzt dreimal Pech reicht, wenn die dreimal ein Skipech hat, dann hat die gar nichts. Dann hat sie kein Geld verdient im Weltcup, dann hat sie keine Rennen gewonnen das ganze Jahr, weil sie nichts gelaufen ist. Ja, drei, weil sie drei gelaufen ist. Ist mutig. Wenn du das ganze Jahr trainierst für das, dass keine Ahnung, 5 Rennen laufst, also mein Ding wäre es nicht.
Für mich auch nicht. Also, für was trainiert man das ganze Jahr?
Ja.
Bei der WM hat man dann auch nur die 3, wir maximal 4 Rennen, also sicher will man da am besten sein, aber ja.
Naja. Verstehe das auch nicht. Mal gut, der Vorteil ist halt, wenn du jetzt zum Beispiel Norweger oder Schwede bist, dann hast du halt bei jeder WM schon mal eine Medaille garantiert. Weil wenn du dich für die Staffel qualifizierst und für das ist sie immer genug, die Karlsson hat sich halt sowieso schon mal angewiesen bei den Namen normalerweise. Fix. Das ist das gleiche bei den norwegischen Herren. Man ist schön, wenn du eine goldene hast, wenn du Stoffe gelaufen bist, aber es ist schwieriger, keine goldene Medaille machen für Norwegen in der Staffel, wie eine Goldmedaille machen für Norwegen in der Staffel.
Ja, außer die Russen sind dabei. Dann wird es zumindest eine Herausforderung.
Ja, aber die letzten, weißt du, wer die letzten waren, die was Norwegen in einer Staffel geschlagen haben?
Die Österreicher oder wie?
Ja, in 1999 bei der Meisterschaft.
In Ramsau. Ja.
In der Ramsau.
Das war ein Sprint, den habe ich mir schon ein paar Mal auf YouTube angeschaut. Das
mit österreichischem Kommentar.
Ja.
Bring ihn ab!
Ja, das ging, glaube ich, auch nicht ganz sauber über die Bühne.
Ich glaube, dass da relativ viel nicht ganz sauber über die Bühne gelaufen ist.
Aber danach wurde der Langlauf auf jeden Fall nicht eingestellt, wie beim zweiten Mal.
Nein, also eher wie beim sechsten Mal.
Ja, stimmt.
Ich glaube, wir haben eine nicht extrem ruhmreiche Geschichte, so ehrlich muss man auch sein.
Aber gibt es bei euch eine Staffel dann? Oder ja, stellt ihr Herren eine Staffel?
Ja, das erste Mal ist halt relativ lang. Aber ich laufe nicht.
Du trainierst lieber, oder wie?
Ja, der ist halt zwei Tage vor 50er. Und ich sage, wenn man jetzt eine super Staffel hat, wo man, ich sage jetzt nicht einmal Medaillenchancen, aber wenn man einfach Chancen auf eine gute Platzierung hat, dann ist ja das super und dann ist es cool. Nur, ja, im Endeffekt, bei uns der Moser ist auch super auf der Distanz, aber dann ist es halt schon wirklich zusammengekramt, so ehrlich muss man auch sein. Und wenn man dann genug Leute vor Ort hat, um eine Staffel zu stehen und ich muss nicht laufen, dann sage ich ja, wenn es nicht sein muss, dann wäre es mir recht.
Vielleicht sind die Norweger dann ja ein bisschen müde, die dann beim 50er laufen.
Ja, aber das ist oft, also das passiert schon oft. Weißt du, wenn gerade so einer wie der Kleber, der weiß jetzt vermutlich alles laufen wird, das ist nicht ohne. Und dann als Norweger zu Hause in Trondheim, dann jeder Norweger ist eigentlich sowieso Favorit. Und wenn du dann alle Rennen immer laufst, alles Favorit.
Jedes Rennen eigentlich gewinnen musst.
Ja, weil in Wahrheit ist gerade beim Kleber alles, was der nicht gewinnt, ist eigentlich verloren. Also wenn der Silber macht, dann hat er verloren.
Ja, das stimmt leider.
Das also, ich bin mal gespannt, wie er abschneiden wird.
Er hat heute das erste Mal, glaube ich, in seinem ganzen Leben nicht mit der Presse geredet. Weil die sind ins Stadion gekommen und dann wollten sie mit ihm reden und er hat die nicht beachtet. Und das war schon vorher Drama in Norwegen.
Aber wie ist er denn so? Kannst du uns da...
Der ist ganz eigen.
Okay.
Der ist ganz eigen, der läuft in einer eigenen Liga und der lebt in einer eigenen Welt. Also, keine Ahnung, das Längste, was ich je mit ihm geredet habe, war am Podium bei der Tour de Ski und das waren ungefähr 12 Sekunden.
Aber er wirkt da so ein bisschen unnahbar.
Ja.
Aber ich glaube, er will da auch so rüberkommen.
Ja, weil die anderen Norweger sind eigentlich alle ganz nett. Aber zum Beispiel, wenn es jetzt eigentlich an so Saisonabschluss Partys oder was denkst, ist er auch nie dabei. Also sind eigentlich immer alle dabei und da ist eigentlich immer jeder lustig. Er ist, ja, keine Ahnung, es dürfte einem wirklich wurscht sein.
Ja, gerade so am Saisonende vor allem halt, aber.
Ja, keine Ahnung, irgendwie. Das interessiert uns nicht so wirklich. Ich glaube, den interessiert wirklich nichts anderes wie Rennengewinner. Man tut eh relativ viel davon, also von dem her ist er wieder okay für ihn, aber.
Das kann er auf jeden Fall.
Das kann er, ja. Aber oh nein, ist echt, also der so wenig, der. Keine Ahnung. Das Interessanteste am Klebo sind meistens seine Uhren, weil die sind oft relativ schön.
Gute Aussage.
Ja.
Ja.
Aber wie nimmst du gerade so die Entwicklung im Langlauf in Österreich wahr? Also gut. Wie sieht es da gerade so aus?
Also ich glaube, dass wir jetzt da, ja, dass wir bei den Herren auch wieder einen dabei haben, der was dann oft vorne dabei ist, ist vor der Aufmerksamkeit schon wieder mehr und man sieht es eigentlich auch an die Übertragungen, weil es wird jetzt wieder, wenn es irgendwie einigermaßen geht, dann probieren sie auch, dass sie es im ORF 1 bringen. Was natürlich, das ist das Wichtigste für uns, weil ich sage mal, Sport Plus ist noch okay, dann kann man es wenigstens schauen. Aber wir laufen ja genug Rennen, wo wir irgendwie einen Livestream haben in Österreich. Und das merkt man jetzt schon, dass sie eigentlich echt oft probieren, dass es auch im Einsatz dann gesagt wird. Und generell, die Leute taugt. Also mir kommt eigentlich schon vor, dass ja, weil jetzt irgendwie unter einem großen Teil, glaube ich, von den Leuten, von der Bevölkerung schon irgendwie so ein bisschen so ein Gesundheitsmovement herrscht. Und also ich glaube, dass da generell die Schiene immer mehr auseinandergeht, oder? Dass man immer mehr Leute hat, die was wirklich gesund sind und dann halt auch extrem gesund sind und dann halt auch für das umso mehr Leute hat, die was halt echt ungesund sind. Aber da gerade beim ersten, da zirkt Langlaufen, glaube ich, mittlerweile schon echt gut in Österreich. Aber Nachwuchs haben wir nach wie vor keinen. Also das ist immer noch schwierig.
Aber ist ja schon mal eine schöne Sache, dass eine Staffel wieder am Start ist. Und
ja, und wichtig. Sagt ja ein Zeichen auch nach unten, oder? Zu die, sag ich mal, 17, 18, 19-Jährigen, so quasi so schon Langlaufen lebt. Und vielleicht ist fürs Zeichen auch gar nicht schlechter, dass ich dann eigentlich nicht laufe bei der Stoffe, dass man auch sieht, okay, ja, wenn der Mika nicht läuft, die Stoffe, also das, der Sport lebt. Und ja, weil ich glaube, das ist oft schon in die vergangenen Jahre der Sport halt bei uns schon auf eine Person dann aufgebunden ist, die weiß übrigens nichts dafür kann, weil was kann die Therese dafür, dass sie schnell ist. Aber ich glaube, dass man einen Sport als wirklich einen Volkssport wahrnimmt, ist das halt einfach zu wenig. Und da braucht man einfach mehrere Protagonisten, die was da dabei sind und Gas geben können. Ich glaube, dass es auch extrem wichtig ist, dass der Benni sich so gut entwickelt. Ja. Aber im Endeffekt, wenn du der einzige Kombinierer in Deutschland wärst, Vinzi, dann würde das die Leute auch nicht interessieren. Die finden das halt cool, weil es einen Johannes Ritschi gegeben hat, weil es einen Erik Frenzel gegeben hat, weil es dich jetzt gibt. Um das wirklich zu einem Volkssport zu machen, das, was die Leute wirklich interessiert, braucht man halt einfach ein starkes Team und braucht man viele Leute, die was da vorne dabei sind und nicht nur eine Person.
Ja, aber Mika, deswegen ist es, also deswegen finde ich es zum Beispiel auch so erfrischend, dass du da jetzt irgendwie vorne reinläufst und die Norweger ab und zu mal ärgern kannst. Weil der Langlauf war einfach ziemlich, also ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber irgendwie ja schon in den letzten Jahren.
Naja, für einen Langlauf ist einfach wahnsinnig, also für einen Sport, gell? Also ich rede jetzt nicht über Politik oder sonst irgendwas, also für einen Sport Langlaufen ist einfach wahnsinnig schade, dass die Russen nicht dabei sind. Weil das hat schon immer das Battle gegeben, Norwegen, Russland. Und bei der Staffel waren das oft auch die einzigen Konkurrenten, weil seien wir ehrlich, wann hat in Schweden das letzte Mal eine Staffel gehabt, die was wirklich konkurrenzfähig war? Ich glaube, das war in 2015.
Ich wollte gerade sagen, Falun, ja.
Und ja, wo man dann eigentlich quasi diesen letzten Konkurrenten, den wo es erlohnt hat, dann eigentlich auch noch komplett ausschaltet, hat man am Ende vom Tag ein Monopol. Und ja, also ich glaube, da braucht man nur in die Wirtschaft schauen. Entwicklung findet nur dort statt, wo es Konkurrenz gibt.
Ja, ist ein guter Vergleich. Es ist auch so krass, dass bei dem Weltcup, da war jetzt wieder symbolhaft der Sechsfach-Sieg der Norweger im Engadin, oder? Da hätten wir wahrscheinlich
Lillehammer, glaube ich, oder?
Da haben sie super Material gehabt, glaube ich auch. Und dann, wenn man da dann sechs andere Norweger, die nächsten sechs besten Distanzläufer, weiß ich nicht, ob es anders ausgegangen wäre mit dem Material.
Nein, okay. Das ist halt, aber da versagt halt in meinen Augen die FIS komplett. Weil die Norweger sind besser in allem, was mit Langlaufen zum Tor hat. Und gerade so wie im Engadin oder in Lillehammer beim World Cup zum Beispiel, waren es extrem schwierige Verhältnisse. Und dann kannst du halt einfach ein Wechselteam, so wie es wir sind, mit sechs Leuten, kannst du nicht vergleichen mit. Mal, jetzt nehme ich das Extrembeispiel her, in Lillehammer, Heimweg gehabt, da haben die zwei Wechseltrucks, der kleinste ist ausschippbar auf beide Seiten, der größte ist zweistöckig und ausschippbar, die haben, glaube ich, insgesamt irgendwas 25 Wechsler rumlaufen, das kannst du nicht miteinander vergleichen, und wenn man da eine bessere Regulierung findet, damit der Unterschied bei den Ski, Langlaufen wird immer Materialsport dort bleiben, aber man kann es begrenzen. Und wenn man das aber irgendwie schafft, dass die Unterschiede von den Ski geringer sind, damit mehr Leute konkurrenzfähig sind, dann hat man ja schon viel geschafft, weil man sieht es dann ja auch im Gegenzug, oft, wenn es nicht so schwierig ist, wie gut auf einmal andere Nationen sein können. Schauen wir jetzt in Falun zum Beispiel. Da war es relativ einfach. Und dann haben wir in die Top 10 haben wir, Norwegen, Frankreich, Amerika, Schweden. Da ist auf einmal nicht eine Nation, sondern fünf Nationen fast. Österreich.
Ja, ist ja so. Ja. Das macht das Bild gleich wieder besser. Ja. Aber ich habe es ja noch versprochen, wir machen ja auf jeden Fall noch Werbung für deinen Podcast.
Jawohl. Jetzt geht's dahin.
Du bist ja Podcast-Host mit dem James Klagnet.
Serious Problems.
Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Weil ich letztens auch zu Gast.
Da gibt es keine richtige. richtig Ort zum Aussprechen. Er ist ein Franzos, der wo es in Norwegen wohnt, mit eigentlich französischen Eltern. Also Engländer in Norwegen mit französischen Eltern.
Okay, da kann man jeden Akzent dazu nehmen. Ja, wie kam es eigentlich da dazu? Weil wo wir uns getroffen haben, in Peking damals, und du gesagt hast, dass du ein Fan unseres Podcasts bist und ich dich eingeladen habe, oder du dich selber eingeladen hast, ich weiß nicht.
Du hast mich eingeladen, hallo, du hast gesagt, magst du mal dabei sein? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Und dann habe ich vergeblich 3 Jahre auf die Einladung gewartet.
Ja, war das dann, waren wir dann eine Inspiration dazu, oder wie kam es dazu?
Minze, du bist die Inspiration meiner Karriere.
Ja, genau. Bestimmt.
In gewisser also jein. Im Endeffekt, es gibt so viele Podcasts in so vielen verschiedenen Sportarten und eigentlich euer Podcast ist ja super cool. Ich rede jetzt über Langlaufen, über Biathlon, über alles Mögliche, aber über Wintersport hauptsächlich. Nur es ist halt schon, weil es ist halt auf Deutsch und damit begrenzt man halt dann irgendwo wieder für viele Leute die Zugänglichkeit. Also dann haben wir uns einfach gedacht, wir reden so viel Scheiß. Wir haben damals zusammen gewohnt, ich und der Jimmy. Und dann haben wir uns gedacht, ja, keine Ahnung, nehmen wir es halt einmal auf. Vielleicht hören sie sich ein paar Leute an. Und dann ist, ja, dann haben wir jetzt so angefangen. Wir reden, muss man dazu sagen, null konstruktive Sachen, also nur Gossip. Ja, relativ unseriös eigentlich. Aber es gibt anscheinend ein paar Leute, die was das interessant finden.
Und ihr bekommt ab und zu Nachrichten aus Finnland. Aggressive Reaktionen.
Ja, nach Finnland ist auch also, ein ganz schön aggressives Volk, muss man sagen.
Ja, aber klar, Langlaufen hat in Skandinavien einen anderen Stellenwert. Wenn du da was Blödes sagst, dann
ja Gott, die Finnen,
kommt gleich die Konsequenz.
Die Finnen, die sind ja so geil, weil also der feuchte Traum für einen klassischen Finnen ist 50 Kilometer Einzelstart irgendwo am Wald an der russischen Grenze im Schneeregen. So. Der ist das ganze Wochenende entertained. Und wenn man dann halt keine Ahnung einmal sagt, ja, Alter, ich mache halt diese Einzelstarts und so, das interessiert doch keinen. Das ist einfach nur Saufahrt zum Schauen. Ja. Hey, da sind die Finnen teilweise BS, gell? Das kannst du dir nicht vorstellen. Die sind wirklich so, das, zum Beispiel der 20er, ja, bei dir, wo du bei uns in der Sendung warst, da haben wir ja über einen 20er in Davos geredet. Da habe ich gesagt, das war so ein Fahrtsrennen, ganz ehrlich, da war noch Kilometer 5 das Rennen entschieden und dann sind wir halt nur 15 Kilometer weitergelaufen, weil wieso nicht. Dann hat uns da ein Finne geschrieben, hey, das war das beste Langlaufrennen seit Jahren und das war so interessant und so spannend. Hey, da hat sich wortwörtlich an die Top 10 seit Kilometer 5 nichts geändert.
Gottes Willen.
Das versteht man wirklich nicht. So, jetzt muss ich aber wirklich stöder da mit Omi sitzen. Weil siehst du, habe ich keinen Akku mehr.
Ach, wir machen jetzt Stoß.
Wir sind eh fertig jetzt dann gleich. Du wirst jetzt gleich entlassen und ja. Mika, vielen Dank, dass du es doch mal noch zu uns geschafft hast.
Ja, ich sage danke. Gaudi was.
Und dann sehen wir uns die Woche, die Tage.
Sehen wir uns am Mittwoch oder am Donnerstag.
Danke für deine Zeit und viel Erfolg für die WM.
Danke.
Ja, und da sind wir auch schon wieder am Ende. Und ihr wisst, wie es ist, falls ihr wieder irgendwas loswerden wollt, irgendwelche Gästewünsche habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an team@shehappens.de oder auch gerne auf Instagram an she.happens. Es dauert vielleicht manchmal ein bisschen, bis wir antworten. Ich bin da auch ehrlich gesagt ziemlich schlecht drin, aber wir lesen alles. Da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein.
Und gerne wieder eine Bewertung dalassen. Wir sind wieder bei 4,9 angekommen, aber da ist natürlich noch Luft nach oben. Obwohl ich schon lange keinen Podcast mehr gesehen habe mit 5,0. Aber wir haben die Möglichkeit, also bitte wieder 5-Sterne-Bewertungen dalassen. Danke!
Sehr gut. Finzi, ich wünsche dir ganz viel Glück und ganz viel Erfolg für die WM.
Danke.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
So machen wir es.
Macht's gut.
Ciao.